Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, mit Hell und Bautzos. Servus. Ja, Lars Sebastian, feinstes Sommerwetter. Yannick Sinner ist raus bei den French Open und die Toten Hosen haben ihr letztes Studioalbum veröffentlicht. Und wie war eure Woche?
Möchtest du, Lars?
Also, ich bin ja ein absoluter Sportguck-Nerd. Das heißt, bei allem, was ich mache, läuft nebenbei derzeit Tennis, außer wenn ich hier mit euch Podcast aufnehme, wobei um 10.05 Uhr. Normalerweise vielleicht schon, aber um 11 beginnen erst die Spiele bei den French Open. Also, ich hatte eine gute Woche. Hier im Norden ist mit 21 Grad Hitzewelle. Ich glaube, die Kinder sind nicht mehr zur Schule gegangen. Alles fein.
Also deswegen machen wir heute nur 50 Minuten oder was?
Über 20 Grad streikt der Rechner.
Okay. Ja, Sebastian, wie sieht's bei dir aus? Bist du in Frankfurt oder wo treibst du dich wieder rum in der Weltgeschichte?
Ich bin in meiner Ferienwohnung hier in Sachsen und da ist es auch sehr angenehm. Also Frankfurt ist halt ab 30 Grad wirklich nicht mehr unbedingt lebenswert, vor allem wenn die Bude dann warm wird, aber hier kann man abends schön grillen und ich habe natürlich nicht Sport angeguckt, aber ich habe als Tipp dabei die Hulk Hogan Reportage auf Netflix, die ist richtig gut.
Okay, die Hulk Hogan Reportage. Ich habe gehört, in Paris sind es irgendwie 40 Grad, also die haben nochmal einen Schnaps draufgelegt.
Ja, ich hoffe, sie holen ihren Müll dann ab. Also erinnert ihr euch noch, vor ein, zwei Jahren, da war ich im März in Paris und da hat die Müllabfuhr gestreikt. Und das große Glück der Pariser war, dass es noch relativ mild war, aber du hast schon diesen Odeur des Mülls durch die Stadt wabern riechen. Und bei 40 Grad in der Stadt, wenn du da so diese Müllhaufen hast wie vor zwei Jahren, dann stelle ich mir das schwierig vor.
Den Odeur des Mülls. Ich fände das gut, wenn wir das mal als Thumbnail ausprobieren würden. Also mal gucken, ob YouTube da irgendwie was gegen hat, ob das den Algorithmus dann nochmal so richtig ankurbelt. Aber ich glaube, Thumbnail hin oder her, wir haben auch so eine sehr, sehr gute Ausgabe hier vor der Brust, denn wir sprechen über Ferrari und da wird uns Kollege Hell verraten, dass er gekauft hat und warum er gekauft hat, obwohl da ja so ein paar, sagen wir mal, eher negative News reingeflattert sind in dieser Woche. Wir sprechen über die deutschen Autobauer und die Frage, rasen die jetzt wirklich mit Vollgas auf den Abgrund zu? Oder gibt es da möglicherweise vielleicht doch ein bisschen Licht am Ende des Tunnels? Cybersecurity haben wir mit dabei, mit der großen Frage, wie weit geht denn diese Rallye eigentlich noch? Ja, Bitcoin, da hat uns ein Kursziel erreicht, was wahrscheinlich vielen Bitcoinern große Freude bereiten wird. 1000% bis 2030 vom gegenwärtigen Niveau. Da werden wir gleich mal ein bisschen mit der Taschenlampe reinleuchten, ob denn das tatsächlich realistisch ist. Dann haben wir eine Aktiengattung mitgebracht. Gattung ist eigentlich falsch ausgedrückt. Wir haben einen Aktiensektor mitgebracht, wo wir sagen, da musst du jetzt raus. Eine Hörerfrage von Magnus hat uns erreicht. Was halten wir von dem Umbau bei Siemens, fragt er. Und wir sprechen über Quantenaktien. Ist das jetzt der große Gamechanger? Hörerfragen, ihr wisst Bescheid, www.by-the-tip.de. Da kommt ihr auf eine Website, da kriegt ihr alle Infos zu unserem sehr, sehr guten App-Projekt, was wir im November 2024 gestartet haben. Und ja, tummelt euch einfach mal, saugt mal die Infos auf und wenn es euch taugt, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns da mal in der App quasi besucht. So, und jetzt direkt rein ins erste Thema. Sebastian, Ferrari, haben die da nicht irgendwie so ein komisches E-Modell jetzt gerade gelauncht, was am Markt total schlecht angekommen ist? Und du hast gesagt, hey, das ist doch ein wunderschönes Auto, da muss ich zugreifen.
Ja, wurde ja in der App, wir hatten ja so ein wunderbares Bild schon bei uns in der App, wo Jürgen, der ja bei uns tatkräftig auch immer für News und Analysen sorgt, ein wunderbares KI-generiertes Bild erstellt hat, wo Lars und ich im neuen Luce sitzen. Für dich, Timo, du musstest leider auf dem Rücksitz Platz nehmen und die KI konnte das nicht mehr so darstellen. Also ob das Auto wunderschön
ist. Warte mal. Wie? Ich bin in einem Ferrari auf dem Rücksitz.
Ja, aber die KI konnte dich nicht so plastisch mehr darstellen. Guck's dir mal an. Es ist gerade erst online gegangen.
Okay. Guck mal rein. Ist klar.
Schön okay. Über seinen Kopf hinweg.
Das ja. Siehst du mal, was geht.
Im Kindersitz sitze ich dann hinten mit so einem Schnuller im Mund.
Im Kofferraum.
Ja, aber nee, sorry Sebastian, ich habe dich unterbrochen.
Nein, alles gut. Aber ob das Auto natürlich jetzt besonders schön ist oder nicht schön ist, da streiten sich jetzt die Geister, weil viele natürlich sagen, naja, Ferrari muss viel Brumm-Brumm machen und was soll die E-Auto-Strategie bei Ferrari? Ich muss sagen, dass die Börse jetzt diesen, sagen wir mal, dieses Release des Luches so abgestraft hat, da würde ich eher sagen, das waren vielleicht noch ein paar desillusionierte Käufer. Also ich bin rein, ich habe meine langfristige Ferrari-Position bei so 288 Euro aufgestockt, weil ich vertrete die These, dass Ferrari ist ja ein Kleinserienhersteller. Das heißt, die bauen etwa 14.000 Autos pro Jahr. Und die werden den Luce, obwohl er keine Limited Edition ist, wahrscheinlich auf 1.500 Fahrzeuge pro Jahr inoffiziell limitieren. Und was das Wichtige bei Ferrari ist und wo ich mir mal denke, so, das sind so die Parallelen zu Hermes. Egal, ob dieses Auto jetzt super schön ist oder nicht, es gibt Leute, die werden den kaufen, weil du nur dann auf die Warteliste kommst für die nächsten Spezialeditionen. Und wenn du den dann bekommst, dann steigern sich die Werte sowieso immens. Also ich würde das jetzt so als vielleicht letzte Kapitulation sehen, aber der Luce hat jetzt in meinen Augen nichts groß damit zu tun, dass die Aktie gefallen ist, sondern dieses Auto wird Ferrari verkaufen und die werden da 1.500 Leute pro Jahr definitiv finden. Also übertrieben in meinen Augen.
Also ich habe da gerade mal dieses Bild gecheckt oder das Posting in der App. Und ja, ihr zwei seht wunderbar aus, aber ich bin irgendwie nur so ein Geist. Irgendwie so. Also mich kann man gar nicht erkennen.
Wir brauchen ein größeres Auto nächstes Mal. So einen breiten amerikanischen Cadillac, wo man zu dritt vorne auf der Sitzbank sitzen kann.
Und du siehst, wie wenig Realismus da einhält. Ich meine, Sebastian kriegt im Jahr, glaube ich, keine 3.000 Autokilometer zusammen. Wenn überhaupt, was ihn ja durchaus ehrt. Aber dass der Designer ausgerechnet ihn dann ans Steuer gelassen hat, das ist ja dann schon lieber hier von Finanzfluss. Das ist dann noch realistischer.
Finanzfluss für Arme sind wir hier.
Ja, genau. Also, Lars, wie blickst du denn auf Ferrari?
Ja, ich habe scherzhaft im Bekanntenkreis kommentiert. Es gibt mehr Kommentare über dieses neue Modell als potenzielle Ferrari-Käufer. Und ehrlicherweise muss man ja sagen, dass gerade wenn wir über solche Luxusprodukte reden, ganz viele sowieso schon sehr kritisch sind. Und sagen, sowas würde ich mir nie hinstellen. Meine Güte, spielt keine Rolle. Bei Deutschland ist halt auch ein Autoland, deswegen haben wir auch eine Meinung zu allen möglichen. Aber wenn du ein Skoda Octavia fährst oder so, und dann hast du ja schon bewiesen, dass du über Stil und so weiter nicht reden solltest. Also deswegen, also von der Form her, das ist sicherlich ein vernünftiges Auto, nehme ich an. Aber was ich damit sagen will, genau das ist doch, was so eine Marke braucht. Auch, dass man sich an ihr reiben kann. Und Sebastian hat schon gesagt, die allermeisten, und dazu gehöre ich ja auch, die sich dann vielleicht eine Meinung bilden, kaufen ja keinen Ferrari. Was mich bei der Recherche, und ich war natürlich, wenn Sebastian sagt, ich kaufe Ferrari bei uns in der Telco, dann sage ich so, dann finde ich jetzt erstmal wieder was. Das ist hier meine Aufgabe, das ist meine Mission, um Sebastian einen vor den Latz zu hauen. Weil der Mann weiß zwar, wie war das nochmal mit dem Müll in Paris, aber Hermes.
Wenn du bei Hermes anrufst, kommt die Bandansage, dass sie nicht Hermes sind.
Ich weiß, habe ich noch nie gemacht. Nein, also ich wollte eigentlich sagen, nee, weiterhin nicht. Und ich bin auch nicht investiert in die Aktie. Und ich finde, es als Langfristinvestment, finde ich, es gibt auch bessere. Nur, bei der Recherche habe ich festgestellt, dass der Anteil der unter 40-jährigen Käufer bei Ferrari mittlerweile bei 40% liegt. Also der Durchschnitts 40-Jährige kauft sich vielleicht kein Ferrari, aber es gibt natürlich angefangen von Erben bis hin zu Krypto-Millionären und Milliardären und Silicon Valley und so weiter. Also all diejenigen, die sowas kauft man ja als Spielzeug, das spart man sich ja nicht vom Munde ab. Und das finde ich ein extrem positives Zeichen aus Sicht von Sammlern, dass die Käuferschaft so jung ist mittlerweile. Das heißt, ich habe jetzt mal nichts, was ich an Negativen zu Ferrari mitbringen kann. Ich glaube, dass große Marken in einer Zeit, wo wir alle es noch erleben werden, dass du praktisch alles mit KI nachbilden, nachmachen, vielleicht auch besser machen kannst, dass große Marken und Brands eine immer bedeutendere Rolle spielen, um sich irgendwie noch abzuheben. Und darüber hinaus finde ich, die Aktie ist gemessen an ihrem historischen Durchschnitt auch nicht zu teuer. Und wenn sie jetzt noch ein bisschen Dampf zur Oberseite macht, gerade mal den Kurs, also es fehlt nicht viel, über 350, 360 grob, das ist zwar noch ein Abwärtstrend, dann könnte Ferrari sogar ein kleines Kaufsignal liefern und vielleicht signalisieren, dass dieser Abwärtstrend, der jetzt schon etwas länger vorherrscht, endet. Also, nichts Negatives hier von mir.
Okay, und dann auch noch 1,5% Dividendenrendite.
Richtig.
Die man sich da ein, also.
Und wenn ich noch kurz anfüge, Lars hat es ja gesagt, langfristiges KGV, also über 10 Jahre, im Schnitt etwa bei 40 und wir liegen jetzt für dieses Jahr bei 30 und im nächsten Jahr bei 27. Also von daher günstig.
Aber, ich spuck dir jetzt mal ungern in die Suppe, mein Lieber.
Gerne.
Man muss jetzt aber auch sagen, dass Ferrari erst seit 2015 oder sogar 2016 sogar erst an der Börse ist. Und das heißt, die hat eigentlich bis 2023 auch komplett mal die Nullzinsphase mitgenommen. Richtig. Also das heißt, die Bewertung da, also in dem Fall auch entsprechend nach oben gepumpt. Also in dem Fall würde ich sagen, dass vielleicht dieser langfristige KGV-Schnitt jetzt hier so ein bisschen, na, sagen wir mal, nicht der stärkste Indikator ist, um zu sagen, sind die jetzt günstig oder auch nicht. Weil man muss ja jetzt auch bedenken, dass die Inflation zurück ist und die ist auch dauerhaft zurück. Also korrigiert mich gerne, wenn ihr es anders seht, aber ich habe nicht den Eindruck, wenn ich jetzt unsere letzten Ausgaben mal so rekapituliere, dann haben wir en gros eigentlich immer gesagt, Inflation ist zurück, die bleibt auch dauerhaft ein Thema, der Druck bleibt da, deswegen bleiben auch die Zinsen in der Tendenz höher. Und jetzt muss man ja mal auch konstatieren, dass Ferrari einfach irgendwie auch Luxus ist. Und ja, vielleicht ist da der Druck dann natürlich weniger groß, als wenn's, als bei einer LVMH, dass da halt die Nachfrage einfach jetzt geringer wird. Aber in der Tendenz kann man das ja dann schon auch konstatieren, dass aufgrund der Inflation vielleicht auch bei Ferrari die Nachfrage ein wenig.
Ich glaube, wenn und dass ich hier, ach, wie anstrengend, dass ich jetzt ein Statement für Ferrari halten muss, tut mir in der Seele weh. Aber wir können ja mal über die 10 Aktien sprechen, für die das die geringste Rolle spielt. Und ich glaube, Ferrari wäre in den Top 3. Die Inflation könnte auf 15% ansteigen und Ferrari würde nicht ein einziges Modell deshalb weniger verkaufen. Weil einfach für die Käuferschaft das völlig unerheblich ist. Die könnten sogar, und das ist, deswegen ist das so ein bisschen eigentlich wie in einem, wie so ein Börsenspiel, die könnten meines Erachtens den Preis einfach von heute auf morgen um 15% anheben. Es würde nichts ändern, weil sie ja sowieso schon in totaler Knappheit das Ganze dirigieren.
Kurze Unterbrechung, aber für ein Dankeschön, finde ich, muss immer kurz Zeit und Platz sein, denn Lars, Timo und ich möchten uns bei euch bedanken. 85.000 von euch haben uns bereits abonniert auf den bevorzugten Podcast-Plattformen. 85.000 ist aber noch nicht 100.000. Und 100.000 ist wie an der Börse so eine runde psychologische Marke, die Anleger magisch anzieht. Und uns zieht die Marke von 100.000 deswegen genauso an. Daher der Aufruf und auch die Bitte natürlich an alle, die es noch nicht getan haben. Lasst ein Abo da, werdet vom Zuhörer zum Abonnenten, bleibt informiert, wenn es eine neue Folge gibt. Und dafür sage ich jetzt schon mal Danke und weiter geht's.
Und das Einzige, was Ferrari machen könnte, wäre, dass sie... Das ist wahrscheinlich der größte Fehler. Deswegen muss man immer schauen, wer ist das? Sie sind ja in Familienhand und. Sie könnten natürlich irgendwann mal nachgeben und den Ferrari für alle machen. Dann würden sie für 2 Jahre viel mehr Autos verkaufen als in der Vergangenheit. Aber das würde die Marke völlig zerstören. Ne?
Ja, die Marke
genau,
auf jeden Fall.
Keine Frage. Also solange sie dem aber... Das spielt ja gar keine Rolle, ob das 500.000 oder 600.000 Euro kostet.
Ich verstehe das schon. Also ich glaube, bei 15%, also das Problem ist ja, das ist eine sehr geringe Käuferschaft. Und ja, vielleicht ist die Nachfrage auch tatsächlich relativ unelastisch. Vielleicht hast du da einen Punkt und Sebastian schließt sich da mit Sicherheit an. Aber vielleicht verschiebt sich halt einfach auch das Distinktionsmerkmal. Ne? Also vielleicht ist dann irgendwann halt nicht mehr der Ferrari irgendwie so eine Art, ein nettes Spielzeug, sondern vielleicht verschiebt sich das irgendwann mal auf, einfach Yachten oder so oder andere Luxusgüter.
Das kann sein. Deswegen habe ich die Käuferschaft, die war bei 23% vor 10 Jahren, als sie an die Börse gegangen sind. Jetzt ist sie bei 40% der unter 40-Jährigen. Aber klar, das kann sein, oder jemand kommt, was weiß ich, P. Diddy hat eine Ferrari-Sammlung und ein Großteil wendet sich davon entsetzt ab. Das kann bei so einer Marke immer irgendwas theoretisch passieren, dass es mega out ist. Bis jetzt haben sie es ganz gut gehandelt, muss man sagen.
Und was du bei Ferrari halt hast, du hast viele Sammler. Also gerade durch diese Kleinserien und diese stark limitierten Fahrzeuge sind das echte Wertsteigerungen, die du als Geldanlage nehmen kannst. Also deswegen, du hast hier eine konstante Nachfrage auch von Sammlern, die sich ein Ferrari in die Garage stellen, einfach um den zu haben. Also der einzige Fehler, den Ferrari machen könnte, wäre, die Produktion deutlich auszuweiten, weil dann wäre die Marge von fast 40% dahin. Aber solange sie exklusiv bleiben, sehe ich hier diesen Wert als positiv und deutlich eher im Luxussegment als jetzt einen klassischen Automobilhersteller.
Okay. Und jetzt musst du noch verraten, Sebastian, das Thema heißt ja, ich habe gekauft, was das für ein Wert in deinem Portfolio ist. Also hast du den jetzt in dein aktives Portfolio mit reingekauft oder ist das einer, den du wirklich langfristig hältst?
Das ist ein Wert, den ich langfristig beimische meinen Luxuskollektionen, das heißt den Aktien. Und der ist im langfristigen Depot, ich habe gerade mal nachgeguckt, so etwa mit 1,7% momentan gewichtet. Ist jetzt natürlich nicht, wenn man die Aktie anschaut, da bin ich auch ganz offen, nicht der Wert, der gut gelaufen ist. Ferrari hat einiges hinter sich, aber ich bin von der Exklusivität und dem Geschäftsmodell und auch den steigenden Free Cashflows sehr, sehr überzeugt, dass das einfach so eine ikonische Marke bleiben wird, die immer nachgefragt werden wird, die auch über Generationen einfach eine Rolle spielt.
Aber, also wirklich, ich spiele hier ungern Advocatus Diaboli bei diesem, also weil ich halte auch viel von der Aktie und auch von dem Unternehmen, aber ich muss das ja hier auch mal so ein bisschen challengen. Aber warum kommt die denn jetzt von ungefähr 500 Euro und ist jetzt im Tief bei ungefähr 270 Euro gelandet? Das ist ja fast eine Halbierung. Das, also bei all dem, was ihr jetzt angesprochen habt, müsste das ja eigentlich so klingen, als wäre das halt ein Wert, der ja auch weiterhin sehr, sehr gut seine 10-15% pro Jahr machen müsste.
Also zum einen, du hast eine generelle Schwächephase momentan im Luxusbereich, das muss man so konstatieren. Du hast auch bei Ferrari, gab es etwas Enttäuschung wegen der Guidance, also man hatte sich mehr Wachstumsprognosen für die nächsten Jahre versprochen als so im Schnitt 5%. Aber wo kommt das her? Das kommt natürlich daher, dass Ferrari weniger Autos baut. Die bauen jetzt nicht unbedingt dann 20% mehr pro Jahr, sondern das geht dann eher über die Preissteigerung und vor allem bei Ferrari, was eine große Rolle spielt, was sie seit kurzem ausweisen, das Customizing. Also 20% des Umsatzes kommen daraus, dass Leute ihren Ferrari halt individuell umbauen lassen, dass ihn kein anderer auf der Welt mehr besitzt. Und was man auch sagen muss, ist die E-Auto-Strategie. Man macht sich, oder der Markt macht sich Sorgen, ob so ein Fahrzeug wie der Luce jetzt wirklich, ja, Traktion bekommen kann, ob der im Markt ankommt. Und da ist meine Prognose aber, den werden ein paar Leute auf jeden Fall kaufen, weil sie auf die Wartelisten wollen für die nächsten Superfahrzeuge. Also ja, der Markt hat Angst vor der E-Auto-Strategie. Das ist in meinen Augen jetzt überwunden. Jetzt ist das E-Auto da. Ferrari hat auch die E-Auto-Ziele angepasst. Also wir haben aktuell so eine Mischung 70% Verbrenner, 30% Hybrid. Es wird wahrscheinlich Richtung 2030 40% Verbrenner, 40% Hybrid, 20% E. Aber wir haben auch in den letzten Jahren gesehen, Ferrari ist da relativ flexibel, auch die Ziele anzupassen. Also von daher, ich sehe es und ich sehe die Angst in die E-Auto-Industrie oder in diesen Bereich reinzugehen als etwas übertrieben.
Und vielleicht darf man mit dem einen Punkt, hast du natürlich recht, was Inflation angeht und Zinsen. Bei so einem Wert weiß man ja, dass der nicht im Jahr 30% oder 40% macht im Schnitt. Und wer praktisch alle Werte an der Börse, die so diesen Compounder-Charakter hatten, bei denen man erwartet, die machen mehr als die 7%, die machen vielleicht 9% oder die machen 11%. Fast all diese Werte stehen stark unter Druck, weil du eben in den USA rund 5% mit Anleihen bekommst. Und wenn du dir noch ein bisschen Mühe bekommst, gibst und ein bisschen Risiko beimischst, vielleicht auch 5,5%. Und dadurch werden die verhältnismäßig unattraktiv. Das ist eben der insofern schon ein Faktor, der hier eine Rolle spielt.
Okay, und Abschlussfrage zu dem Thema. Seid ihr interessiert am Duce? Wie findet ihr den?
Luce. Du meinst den Luce.
Nicht der Duce.
Jetzt warst du der Luce. Historisch woanders.
Ja, genau. Ja.
Also ich persönlich bin zu geizig, mir so ein Auto zu kaufen für 500, 600.000 Euro. Bin froh, wenn ich Zug fahren kann.
Ja, mein nächstes Auto wird definitiv ein Voll-E-Auto, weil mittlerweile die Reichweite für mich mehr als ausreichend ist. der wird ziemlich sicher nicht bei uns in der Gegend. Wirst du einfach angehalten auf offener Straße und von den zwei Straßenräubern, die wir haben, dann ausgeraubt. Weil du dich so leicht zu erkennen dich. So, ich glaube, es gibt einfach keinen Ferrari-Fahrer hier in Glücksburg.
Okay, aber das wäre doch, ist das nicht Ansporn für dich?
Ja, genau. Damit der Finanz-YouTuber mit dem Ferrari durch die Gegend fährt und sich vor dem Schloss ablichtet. Gute Idee, Timo.
Ja, ich komme auch gerne mit dem Kamerateam vorbei und frage dich dann an der Ampel. Nicht an der Ampel, an der Tanke. Genau. Ich mach das.
Wir treffen uns da, okay.
Aber ist das der Grund mit dem dein nächstes Auto, dass das ein E-Auto wird, dass du jetzt neulich im, wo war das, Mercedes-Autohaus warst? Und dich nach BYD erkundigt hast?
Nee. Das hatte private Gründe. schön erwischt. Also meine Frau hatte etwas Cabrio-artiges auf der Bucketlist und wir waren da. Ja. Und dieses große das muss ich auch noch korrigieren. Mir hat der natürlich auch gefallen. Ich fahre ihn nur viel seltener als meine Frau. Und wir sind dran vorbeigegangen und da habe ich gesehen, dass in dem Mercedes-Autohaus, ich glaube, es ist aber nicht nur bei denen, die BYD mittlerweile angeboten werden. Und ein riesen SUV, ich kann euch nicht das Modell sagen, ich muss das größte von denen sein. Und er hat relativ offen zugegeben, dass die Dinger natürlich preislich extrem attraktiv sind. Und zu Leasingraten, da kriegst du auf jeden Fall mal kein deutsches Luxus-SUV für. Und ich fand es sah attraktiv aus. Und die sind ja immer gleich all in. Und für ihn war es nicht so leicht momentan, die eigenen E-Autos loszuwerden, weil die eben von deutschen Automobilherstellern in der Regel schon das Doppelte kosten.
Okay, also das ist jetzt so ein bisschen, in der Telco haben wir darüber gesprochen, hey, wir können ja jetzt nicht von irgendwelchen privaten Beobachtungen ausgehen, die haben ja jetzt nicht wirklich irgendwie eine großartige Strahlkraft irgendwie oder eine Substanz. Aber wir machen das jetzt einfach mal, weil Peter Lynch hat ja auch gesagt, also wenn du dir ein Portfolio zusammenstellen willst, hey, dann lauf doch einfach mal die Fußgängerzone entlang. Also so sinngemäß hat er das gesagt. Und schau dir an, was die Leute nachfragen, was die Leute mögen und welche Marken da eventuell an der Börse sind. Und deswegen machen wir jetzt mal so einen ganz kleinen Shift. Ich habe ja auch ein Auto-Abo und ich habe mich da auch für einen chinesischen Hersteller, ich sage jetzt nicht welcher, entschieden. Und der ist halt unfassbar günstig. Also bei diesen Auto-Abos, da ist ja immer alles drin. Steuern, Versicherung, die Leasingrate, sämtliche Wartungen und Reifenwechsel und so weiter im Winter, im Sommer. Und das macht das alles irgendwie attraktiv. Aber ich muss sagen, dass mein Auto jetzt gerade tatsächlich, und ich bin noch nicht mal ein besonders großer Autofan, also ich habe da keine Affinität zu, ehrlicherweise, dass der schon ein paar Mängel hat, die irgendwie ein bisschen, jetzt haben wir noch einen Rückruf bekommen und die, also das ist halt alles nicht so sauber verarbeitet und insbesondere wir Deutschen, wir sind hier eine Autonation und wir sind en gros in meinem Bekanntenkreis, in meinem Freundeskreis recht viele Autoliebhaber, die also sich mit Sicherheit extrem viel mehr an den Details stören würden, als ich es tue. Ich gucke da halt irgendwie so ein bisschen drüber hinweg. Mir ist es eigentlich relativ wurscht. Ich denke immer, ja, das ist ja fast geschenkt eigentlich, das Autochen jetzt hier zu fahren. Aber ich glaube, wenn man halt diese Kundenerfahrung macht und dann halt insbesondere also auch einen hohen Anspruch an eine gewisse Verarbeitung, eine gewisse Qualität hat, das Auto irgendwie auch Lebensgefühl ist, auch Distinktionsmerkmal, dann könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht jetzt viele erstmal sagen, ich mache das jetzt, lese ich mir auch so ein Auto, ein BYD oder andere chinesische Automarken und stellen dann fest, nee, also vielleicht ist es doch nicht nur der Preis, weil ich habe dann doch ein bisschen höhere Ansprüche an das, was hier geboten wird. Und ja, ich gehe jetzt natürlich sehr von meiner eigenen Experience aus, aber ich will das jetzt einfach nur mal mit reingeben und stell das mal zur Diskussion. Also könnt ihr so mit diesem Gedanken was anfangen?
Zuerst mal, weil mir im Hinterkopf hat sich da irgendwas wie, irgendwas stimmt doch da nicht. Also ich habe es gerade nochmal überprüft. Bei dem Mercedes, es war kein BYD. Das könnte man schon mal sagen, ist vielleicht kritisch, dass man sich nicht mehr genau daran erinnert, welcher Chinese es war. Ich habe es nachgeguckt, direkt bei dem Autohaus, es war ein XPeng X9. So, den habe ich da angesehen. Und dementsprechend, ich das, was du hier ansprichst, ich kann es dir nicht sagen. Ich kann dir aus eigener Erfahrung nicht sagen, ich lese dann auch nur hin und wieder mal, wenn ich beim Zahnarzt bin, in so einer Autozeitschrift, ob jetzt ein BYD, XPeng, Xiaomi, haben wir noch irgendjemanden vergessen? Also
NIO,
die Koreaner aber, glaube ich, ne? Oder? Das sind die Chinese. Och Gott, oh Gott, jetzt, da sieht man mal, was wir kein Autopodcast sind. Aber was ich lese, ist Preis, Leistung, vermutlich auch durch die Subventionsstrategie der Chinesen, einfach gut, vielleicht sogar zu gut. Auf der anderen Seite, Timo, das, was du sagst, ist ja derzeit noch der Fall. Der Marktanteil ist im einstelligen Bereich. Das heißt also, die Leute sind ja ganz offensichtlich noch nicht bereit, im großen Stil zu wechseln. In Deutschland. In anderen Märkten sieht es eben total anders aus. Und in dem größten und schnell wachsenden Markt haben sich die Verhältnisse schon lange zu Ungunsten der deutschen Automobilbauer verschoben.
Also NIO sind Chinesen. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut,
okay,
weil ich gerade auch irritiert war. Koreaner. Also ja, ich glaube, dass das halt tatsächlich, also Qualität setzt sich einfach in the long run durch. Und ja, vielleicht haben dann die Chinesen auch eine Möglichkeit, an ihrer Qualität noch weiterhin zu arbeiten. Ich glaube, alles, was das Thema Software und so weiter anbelangt, ist wahrscheinlich um Längen besser, als das hier bei einigen deutschen Herstellern der Fall ist. Wobei ich jetzt auch nicht so schlechte Erfahrungen mit zumindest einem großen Hersteller hier, der in München auch noch zufälligerweise ansässig ist, gemacht habe. Aber ich glaube, es geht ja jetzt nicht primär nur um Deutschland, sondern um den globalen Markt. Also da ist es natürlich sehr, sehr wichtig oder wahrscheinlich in der Tendenz viel wichtiger als die saubere Verarbeitung der Karosserie und der Details, sondern diese Experience, diese Erfahrung, die du da im Softwarebereich machst. Aber das Problem ist, dass halt in gewissen Segmenten, gerade im Luxussegment, vielleicht eben dann nicht auch wieder diese Preissensitivität so dermaßen ausgeprägt ist, dass man sagt, okay, ich kaufe mir jetzt ein Auto, was vielleicht, also mit deutschen Premium-Herstellern in gewissen Gewichtsklassen konkurriert und da halt auch 20%, 30%, 40% günstiger ist. Aber ich nehme es halt hin, dass in gewissen Bereichen die Qualität schlechter ist. Und in der Tendenz würde ich sagen, dass das nicht nur hier für die deutsche Autoseele gilt, sondern auch weltweit. Weil du da halt einfach dann sagst, hey, aber das muss jetzt top-notch sein, weil ich meine, wenn ich irgendwie erfolgreicher Unternehmer bin, ich habe ein paar Millionen auf dem Konto und ich will halt ein vernünftiges Auto fahren, dann nehme ich vielleicht doch eher, wenn es nicht der Ferrari ist, dann vielleicht doch eher den Porsche als halt irgendwie ein Konkurrenzmodell von den Chinesen, was vielleicht ein bisschen günstiger ist, aber vielleicht in der Tendenz in gewissen Bereichen ein bisschen schlechter verarbeitet.
Wenn dem so wäre, Timo, übrigens hat gerade eine Marke, der ADAC, Sprachrohr der deutschen Automobilindustrie, sagt, die Chinesen haben in etwa das gleiche Verarbeitungsniveau wie deutsche Automobile erreicht. Aber wenn dem so wäre, dann musst du raus aus, selbst auf diesem Niveau, aus allen deutschen Automobilwerten. Denn alle, ich weiß, Sebastian schüttelt den Kopf, weil er das, aber es ist einfach.
Vorsichtig schüttle ich den Kopf.
Ja, aber es kann, keiner dieser Werte ist wie ein Mercedes hat das versucht und ist wieder zurückgerudert. Keiner ist so aufgestellt, dass du sagst, das ist nicht mehr bewertet wie ein Massenhersteller. Das heißt, die könnten diese Transformation irgendwann schaffen. Für Volkswagen wäre die Aussage, die du gerade getroffen hast, das Ende. Für BMW und Mercedes wäre es auch kein sehr gutes Signal, weil einfach die Stückzahlen, die sie verkaufen müssen, so wie diese Konzerne aufgestellt sind, zu hoch, um zu sagen, wir gehen nur auf Premium-Kunden. Noch dazu, weil sie im Premium-Segment außerhalb Europas nicht mehr zugewonnen haben und verlieren. Und das ist das Problem. Meines Erachtens, wenn man das so betrachten würde. Das heißt, sie müssen eine massenkompatible Strategie in diesem Markt schaffen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
Ja, das ist richtig. Also für VW würde ich in der Tendenz auch sehr große Probleme sehen. Auch für Stellantis. Aber ich glaube, dass Mercedes und BMW in gewissen Klassen mit gewissen Autos und ja, du hast vollkommen recht, dafür haben sie viel zu viele Fabriken, dafür haben sie viel zu viele Mitarbeiter auch, aber trotzdem in the long run wahrscheinlich doch sehr konkurrenzfähig sein könnten zu dem, was die Chinesen da auf den Markt bringen. Und ich ziele insbesondere ab auf Porsche, weil ja klar, Porsche ist ja der Autobauer, der, ich klammer jetzt Tesla einfach mal aus, aber also quasi die zweithöchste Bewertung hat. Also Ferrari, kann man sich ja drüber streiten, ist kein Autobauer, ist eigentlich ein Luxuswert. Und die sind irgendwo, was hatten wir für ein KGV Forward? Von 30 irgendwie.
30 ne? Im Moment, ja.
Ja, genau. Also Forward hat Porsche ein KGV von 20. Also bedeutet, da ist auch schon einiges eingepreist. Aber die haben eben nicht so große Produktionskapazitäten und so viele Fabriken und so viele Mitarbeiter, dass man da nicht sagen könnte, also sie könnten sich verschlanken. Das ist ja auch aktuell die Strategie. Aber ich glaube, dass sie halt auch so viel Qualität haben in puncto Strahlkraft der Marke und auch in puncto Produktqualität, dass sie in ihrem Segment doch auch konkurrenzfähig sein könnten zu einigen Konkurrenten aus China. Und das auch wieder attraktiv sein könnte für die Aktie. Die kommt ja jetzt hier von 36 Euro. Das ist jetzt kein mega Turnaround. Auf 48 Euro ist sie jetzt hochgelaufen. Das ist ja auch noch nicht verstetigt, weil das halt so jung ist, dieser kleine Kursauftrieb. Aber ehrlicherweise muss ich sagen, dass ich dieses Signal jetzt gerade gar nicht so übel finde, was die Porsche aussendet vom Kursverhalten her.
Kaufen würdest du sie aber nicht, oder?
Wie bitte?
Kaufen würdest du sie aber nicht, also, weil du auch nicht weißt, wo stehen die in 2 Jahren. Und weil alle chinesischen Anbieter ja auch fallen. Das heißt, es wird einfach kein Geld verdient in diesem Verdrängungswettbewerb. Deswegen ist die Frage, warum sollte man diese Aktien kaufen? Die Sebastian Frage. hat das mitgebracht, ne?
Der wollte sagen. Ich wollte nur mal, also ich bin da auch offen und ich habe mich hier auch schon genügend skeptisch gezeigt gegenüber der deutschen Automobilindustrie mit den gleichen Argumenten, die ihr jetzt auch hervorgebracht habt. Aber ich finde, wir könnten jetzt an einem Punkt sein, und ich weiß, da ist jetzt Konjunktiv drin. Wenn wir in den Rückspiegel schauen, dann sehen die Autohersteller in Deutschland gruselig aus. Also ich habe mir mal ein paar Zahlen zusammengetragen. Porsche hatte 2023 40 Milliarden Umsatz, jetzt 26 noch 35. Der Gewinn ist von 5 auf unter 2 Milliarden gefallen. Mercedes ist von 153 Milliarden auf jetzt 137 Milliarden Umsatz gefallen. Gewinn von 14 auf unter 6. BMW 155 Milliarden Umsatz 2023, dieses Jahr 133, Gewinn von 11 auf 6 Milliarden und VW von 322, sogar eine kleine Steigerung auf 325 Milliarden, Gewinn aber in den letzten 3 Jahren von 16 auf 10. Also wir sehen im Rückspiegel, dass die leiden, dass die brutal weniger Gewinn machen. Aber wenn wir mal den aufsummierten Gewinn für dieses Jahr, für diese 4 Hersteller hernehmen, dann sind wir immer noch bei knapp 24 Milliarden. Das ist jetzt nicht alleine ein Grund, da reinzugehen, aber irgendwann ist alles eingepreist. Also wir hatten ja bei der deutschen Automobilindustrie auch schon in den 70ern eine Ölkrise. Wir hatten in den 90ern eine Rezession. Das war für VW schwierig. Wir hatten die Finanzkrise. Wir hatten Dieselgate. Wir haben jetzt in meinen Augen eine tiefgreifendere Veränderung. Aber das kann auch der nötige Schub sein, dass diese behäbigen Konzerne endlich mal wieder in die Hufe kommen. Vor allem, ich bin auch gleich fertig, was den Preis angeht. Also eins meiner Lieblingsbeispiele, und das ist jetzt eine anekdotische Evidenz, aber ihr kennt ihn alle, unseren gemeinsamen Freund Markus. Liebe Grüße an der Stelle. Er war mal vor, ich glaube, 10 Jahren bei mir. Damals hatte er einen Panamera. Und er hatte einen Listenpreis von 180.000. Und vorne schön mit Leder und hinten war weniger Leder. Und dann habe ich ihn gefragt, warum ist das nicht überall? Weil das von Porsche aus nochmal 30.000 gekostet hätte, hinten das auch noch zu machen. Also ich finde, die deutsche Automobilindustrie hat es auch irgendwann preislich so übertrieben und überdreht, dass du jetzt schon sagen musst, nehme ich ein Auto mit Listenpreis 200.000 oder nehme ich eins für 80 mit viel besserer Software, aber vielleicht mit ein paar Abstrichen, weil es ein Chinese ist. Also wenn ich jetzt Firmenleasing mache und ich nehme den Unternehmer-Timo, den du gebracht hast, dann ist es dir vielleicht egal. Aber ich finde, das sind schon gravierende Unterschiede, wo es um viel Geld geht und natürlich den Wertverlust hast du ja dann teilweise auch noch bei neuen Autos.
Also wenn ich würde mich nicht freuen, wenn ein Freund öffentlich sagt, das Geld hat für Hintenleder nicht mehr gereicht. Aber bitte, das kommt doch auf die Anzahl der Freunde an, die man so hat, ob man jemanden mal aussortieren kann oder nicht.
Wer sich solche Freunde sucht, braucht keine Feinde mehr.
Ist so. Also wenn ich eins noch sagen darf dazu, Timo, und dann lasse ich es auch bei meinem Fazit Warren Buffett und erweitere das mal. Kauf keine Airlines, kauf keine Autoaktien und du wirst ein glücklicher Anleger sein. Bisher hat das gestimmt. Diese Annahme, irgendwann ist ja mal das Tief erreicht, stimmt ja nur, wenn der Gesamtmarkt an sich gesund ist. Und das würde ich bezweifeln, weil einfach die gesamte Automobilbranche sich verändert hat. Und wird Individualverkehr, den man braucht für steigende Absätze, wird das eher noch mehr? Oder wird im Zuge von autonomem Fahren möglicherweise der Individualverkehr geringer? Wird es wichtiger sein, welches Modell ich exakt fahre? Habe ich eine klare Visibilität, wie der Markt in 5 Jahren aussieht? Also ja, ich habe ja nichts gegen Turnaround. Mir fallen nur unglaublich viele Gründe ein, warum ich in solche Aktien nicht investiert sein möchte.
Ja, also investiert, das ist, glaube ich, der gute Punkt. Also klar, ich komme ja immer mit meiner Porsche. Ich würde die Porsche jetzt auch nicht kaufen und darauf meine Altersvorsorge aufbauen. Ich glaube auch nicht, dass man da hinein investieren kann und sagen kann, ich habe irgendwie zumindest mal eine halbwegs adäquate Meinung, wie die in 10 Jahren aussehen. Dafür habe ich aber dann also auch eine Uber halt einfach. Ich glaube, das ist viel sinnvoller, wenn du in diesen Sektor Mobilität investieren willst, eher auf die Plattform zu setzen als auf den Hersteller. Das ist schon richtig. Aber zumindest muss ich sagen, dass eine Porsche, wenn sie nicht unter 40 Euro abrutscht, da hat sie ja jetzt erstmal noch 20% Puffer, auch wenn man sich die gleitenden Durchschnitte und so weiter anschaut. Ich glaube, dass hier ähnlich wie das eigentlich bei einer Bayer mal war, vielleicht eine Überraschung möglich ist auf der Oberseite, weil der neue CEO es ganz clever gemacht hat. Der hat erstmal alles über den Haufen geworfen, was der alte CEO gemacht hat. Wirklich, also so wie Sebastian dann immer sagt, also da wird jetzt erstmal dann alles Schlechte noch einmal kommuniziert, alles raus, alles wird abgeschrieben, was man braucht. Und dann setzt du halt einfach eine neue Strategie auf. Und das haben sie zumindest jetzt kommunikativ in den letzten Wochen und Monaten ganz gut gelöst, finde ich. Und ansonsten gäbe es ja auch gar keinen Grund dafür, dass diese Aktie von 36 Euro kommend auf 48 steigt. Das heißt natürlich noch lange nicht, dass die auch wieder irgendwie bei 80 ist. Aber ich glaube, dass perspektivisch zumindest mal auch tatsächlich in den nächsten Monaten, sofern der Bullenmarkt weitergeht, so ein Kursziel von 60 Euro nicht an den Haaren herbeigezogen ist.
Ich habe eine Idee. Wir bringen für nächste Woche, machen wir im freien Bereich der App ein Duell. Wir nehmen jeder eine Automobilaktie, weil ich kann jetzt schon sagen, es wird bei mir nicht chinesische. Und sagen, BMW ist ja nur einen spielerischen Charakter. Und wir machen
aber die Nio nächsten sind doch Koreaner, dachte ich.
Ja, genau. Da sieht man mal, welches Expertenwissen ich in dieser Branche mitbringe. Jemand, der dessen zweites Auto ein Fiat Tipo war, der weiß natürlich auch nicht ganz genau, was er so kauft. Der hat den Gummischaltknüppel, musst du dir mal vorstellen. Aber 2,0, 16V, boom! Oder war das nur der Aufkleber? Na, ich kann mich nicht mehr erinnern. Jedenfalls, wir bringen jeder einen Wert mit nächste Woche und machen so ein kleines Aktienduell. Einfach 12 Monate, so wie unser spielerisches DAX-Duell.
Ja.
Und dann bringt Timo die Porsche mit. Sebastian kann sich einen aussuchen.
Aber es ist global, oder? Also, weil bei deutschen Aktien werde im Gegensatz
BMW
mein Favorit.
Nein, nicht eine deutsche Aktie. Nein, ich will ja einen Chinesen nehmen. Gut. Du darfst dir nehmen, welche du willst. Wir müssen nur Autos verkaufen. Oder auch Autos verkaufen.
Okay.
Gut.
Ja, okay, das machen wir auf jeden Fall. Damit schließen wir dieses Thema. Die Zeit ist tatsächlich schon, da kann man sich wirklich reinsteigern.
Ich habe Hunger.
Ja, genau. Ich habe Hunger und French Open starten auch gleich. Also, gehen wir Gas. Nächstes Thema, Cybersecurity. Erstmal Shoutout an Sebastian Hell. Überragender Trade im Plusbereich. Lars schüttelt schon den Kopf. Ich übergebe
wie kann ich denn noch über Cybersecurity, also erst Ferrari, Cybersecurity. Als ob ich hier die Bühne bereiten wollte für Sebastian Hell, reiße ich mich rein. Ich muss auch manchmal mich mehr konzentrieren bei der Vorbereitung. Beim nächsten Mal bringe ich wieder seine
Sebastian sneakt immer so diese Themen rein, wo er tatsächlich gerade so sehr erfolgreich unterwegs ist.
Ja, und dann wahrscheinlich mache ich darauf aufmerksam, dass die ja auch bald demnächst wieder den Bartträger des Jahres wählen und so weiter. Und dann wird er das auch noch. So, und dann bringt er alle seine Awards mit und geht nachher ins Sommerhaus der Stars mit seinen ganzen Awards.
Danke. Ich glaube, Hermes-Kunde des Monats ist er auch geworden. Der Mann kann einfach alles.
Als ob es in Sachsen Hermes gäbe. Nein, Entschuldigung, natürlich gibt es das, selbstverständlich, in großen Orten dort. Gibt es, musst du uns gleich aufklären. Was ich sagen wollte ist, sehr gut, Sebastian, da das stimme ich Timo zu. Ich war nämlich ein wenig zu Also man muss ja sagen, dass Cybersecurity so ein bisschen wie der Nasdaq 100 aussieht. Erst will es keiner haben und du denkst, Cybersecurity wird vielleicht von KI disruptiert oder der Markt hat das eingepreist. Und dann haben sie wirklich einen wahnsinnig steilen Rebound gemacht. Und Sebastian hat das sehr schön umgesetzt mit einem, ich würde fast schon sagen, weil er so schnell auch dann deutliche Gewinne realisiert hat, ich würde fast schon es einen Trade nennen, also eine Aktion in beide Dip Plus. Dafür hat er eigentlich schon genügend Beifall bekommen. Ich bin für Cybersecurity, muss ich allerdings sagen, weiterhin bullish. Kann es Konsolidierung geben? Ja, aber ich finde, der Sektor sieht extrem stark aus und ich glaube, jetzt, wo die wirklich ja im Nachhinein auch ein bisschen verrückte Idee, dass KI, Cybersecurity weniger, also dass Claude mit seinen Modellen jetzt Cybersecurity ersetzt, war wohl auch wirklich ein wagemutiger Gedanke. In dem Umfeld bin und bleibe ich, muss ich für Cybersecurity, obwohl der Sektor wohl nie mehr billig werden wird, bullish bleiben. Also Shoutout an Sebastian.
Danke
euch. Ja, ich kläre noch mal ganz kurz auf, weil ich weiß nicht, ob es jetzt so richtig klar geworden ist. Also Sebastian und ich, wir führen ja unsere Satellitenportfolios im By the Dip Plus, also in der App. Und dort gibt's einen Gratisbereich, 48.000 Menschen schon mit drin und sehr, sehr gutes Engagement, auch eine sehr gute Diskussions- und Kommentarkultur. Und wer noch ein bisschen mehr will mit ein paar zusätzlichen Features und mit ein paar zusätzlichen Services, die wir anbieten, unter anderem also auch, dass Sebastian und ich unsere Depots also dann also letztendlich irgendwie auch zeigen, zum Teil, darüber reden wir. Da hat nämlich Sebastian, ich guck's noch mal ganz genau nach, das Datum kann ich jetzt gerade gar nicht sehen, wann du es gekauft hast. Doch, am 9.3.2026
genau.
Hast du deine Position aufgebaut und bist jetzt gerade um die 22% damit vorne. Also wirklich Chapeau, das ist ein toller Swing-Trade, muss man sagen.
Ja, es hat auch deswegen gut funktioniert, weil ich muss sagen, dass dass Cybersecurity überflüssig wird wegen Claude oder ChatGPT, finde ich eine der größten Bullshit-Stories, die aktuell am Markt umhergehen. Also, weil auf der einen Seite wird angenommen, Cybersecurity brauchen wir nicht mehr, weil Claude im Unternehmen das Unternehmen verteidigt. Auf der anderen Seite können Hacker aber Claude verwenden, um Unternehmen anzugreifen. Also macht dann Claude am Ende alles. Und dass jeder da mit Vibe-Coding, also mit Prompten anfängt, Software zu programmieren, würde ich als Unternehmer, würde ich mir nicht jede x-beliebige Software irgendwie hier im Unternehmen reinholen, wo ich gerade weiß, hat die Lücken, hat sie keine Lücken. Also ich glaube, deswegen wird Cybersecurity und gerade unabhängige Cybersecurity, die nicht die großen KI-Giganten sind, viel wichtiger werden. Also ich bin da auch positiv gestimmt, auch wenn ich die Hälfte jetzt schon rausgenommen habe, aber der Rest läuft weiter. Aber Cybersecurity wird immens wichtiger werden, je mehr KI wir einsetzen. Ich glaube, das haben viele gar nicht begriffen.
Also man ist, glaube ich, auch, entschuldige, wenn ich das noch hinzufügen darf, ich glaube, wir werden das Problem ist momentan so schwer, in so einen heißen Markt reinzukommen, aber das werden wir auch in anderen Software-Sektoren sehen. Also auch dort ist zum Teil ja übertrieben worden. Aber das ist richtig, preisliche Signale abzuwarten. Also zu sagen, jetzt ist genug Ausverkauf, das bringt eine Menge Opportunitätskosten mit sich, weil das Kapital einfach gebunden ist. Ich glaube aber insgesamt, dass der Software-Sektor in einigen Bereichen zu hart abgestraft wurde.
Sebastian, wir verraten jetzt kein Staatsgeheimnis, dass du das über einen ETF umgesetzt hast. Vielleicht kannst du uns noch mal ganz kurz mitnehmen, warum du diesen bestimmten ETF genommen hast. Also wir verraten jetzt auch nicht das Produkt oder so, damit es nicht irgendwie misleading ist als Produktwerbung oder so. Aber an welchen Kriterien hast du dich da orientiert?
Also erstmal generell, wir hatten es ja hier schon thematisiert, diesen Abverkauf im Software-Sektor. Und ich hatte ja letzte Woche gesagt, Software, einzelne Teile davon waren ja wirklich gepreist, wie wenn sie die letzte Salbung schon erhalten hätten und kurz vorm Untergang. Und gerade aus diesem Software-Bereich wurde ja zeitweise einfach alles verkauft, was es am Markt gab. Also es war ja diese verrückte Story von irgendeinem amerikanischen Logistikunternehmen, die Trucks haben. Und dann kam raus, dass Claude angeblich irgendwie Logistik besser machen kann. Bumm, wurde die Aktie abgestraft. Also da wurde einfach alles verkauft, was irgendwie mit Claude in Verbindung gebracht werden konnte. Und ich hatte schon immer die These, dass ich gesagt habe, Cybersecurity wird wichtiger werden. Und deswegen habe ich einfach gewartet. Und als ich das Gefühl hatte, die Stimmung ist super, super schlecht, bin ich über den ETF reingegangen, weil ich ehrlich sagen müsste oder muss bei Einzelaktien, der CrowdStrike oder anderen, hätte ich viel, viel mehr Stop-Loss verwenden müssen, hätte ich viel mehr Risiko aufnehmen müssen und hätte zwar vielleicht relativ gesehen eine längere Strecke, aber Chance-Risiko-Verhältnis ist deutlich besser bei dem Trade jetzt gewesen. Da haben wir mittlerweile schon über zweifache Risiko verdient. Also laufen in Richtung 3 bald. Von daher, das ist ja auch immer wichtig. Nicht nur Einzelaktien versus ETF, sondern gucken, was muss ich riskieren? Wie viel muss ich bei volatilen Einzelwerten riskieren versus einem langweiligeren, in Anführungsstrichen, ETF? Und wie ich am Ende mein Risiko wieder reinverdiene, ist komplett egal. Hauptsache, ich habe ein gutes Produkt.
Sehr, sehr wichtiges Thema. Diese Neigung zu sagen, ja, du hättest doch mit der Chip-Aktie XY doch viel, viel mehr gemacht. Aber wenn du dir eine Bloom Energy, die wahnsinnig gut gelaufen sind, aber wenn du dir die nimmst und du kaufst die, dann musst du ja einen Stop nehmen, der muss 30% entfernt sein, weil sie dauernd Schwankungen hat von 20%. Das heißt, die Positionsgröße wird viel, viel kleiner. Volatilität zu beherrschen ist eine der Aufgaben schlechthin und deswegen nutzt professioneller Handel so gerne auch Produkte, bei denen die Schwankungsbreite geringer ist und damit kontrollierbarer. Also ganz wichtiges Thema. Mhm.
Gut. Und wo wir jetzt hier bei Mega-Volatilität sind, also Volatilität kann ja sowohl nach unten als auch nach oben stattfinden. Zuletzt hat es eher nach unten, also zumindest jetzt so auf Sicht der letzten 6 Monate stattgefunden, Bitcoin. Da hat uns aber jetzt in dieser Woche ein sehr bullisches Kursziel erreicht. Bis 2030 ein Ten-Bagger wird da prognostiziert und zwar von Cathie Wood. Und, Entschuldigung, dass ich jetzt direkt so loslache. Damit ist natürlich irgendwie, ich wollte jetzt nicht die, ich wollte nicht Cathie Wood desavouieren damit. Aber kann man das für bare Münze nehmen? Ist das ernst zu nehmen? Oder haut sie, sie ist ja schon dafür bekannt, sagen wir mal, Kursziele zu postulieren, die eher auch schon ein bisschen steiler sind.
Ne? Wir könnten es sogar noch übertreffen. Sie hatte ja auch in einem sehr bullischen Szenario 1,5 Millionen pro Bitcoin ausgerufen. So langfristig, wann auch immer das ist, aber bringt natürlich Aufmerksamkeit. So ein Kursziel bringt Aufmerksamkeit. Ob das passiert, ich weiß es nicht. Ich kann mir nur vorstellen, dass wir wirklich eine Verzehnfachung beim Bitcoin bekommen. Und da hat sie auch gesagt, bis 2030, wenn wir eine heftigste finanzielle Repression bekommen, also eine Inflation, die massiv steigt und Staaten, die sagen, wir drücken so die Zinsen nach unten, weil wir unsere Verschuldung im Griff behalten müssen. Unter dem Szenario kann ich es mir vorstellen. Aber ich finde schon, ich bin Bitcoin-Fan und ich bin positiv gestimmt. Aber vielleicht muss man erstmal die Quantenthematik klären im Netzwerk, bevor jetzt eine Verzehnfachung bis 2030 ansteht.
Ja, und insbesondere muss ja Bitcoin zumindest mal jetzt kurzfristig eher auch die 100-Tage-Linie verteidigen bei $73.500. Ansonsten reden wir nämlich ganz, ganz schnell auch wieder über auf der Unterseite irgendwas mit 62.000, 63.000. Also dann werden so die alten Tiefs nochmal angeknabbert, wenn das jetzt nicht hält. Dann haben wir vielleicht wieder andere Sorgen. Und ich meine, es gibt ja wahrscheinlich auch ein paar Leute, die bei 100.000, bei 110.000 gekauft haben und jetzt entsprechend auch sehr weit hinten sind mit der Position. Und deswegen finde ich es tatsächlich auch, selbst wenn man jetzt von Kurszielen 5 Jahren plus spricht, immer sehr, sehr gefährlich, da irgendwelche Mondziele dran zu hängen, weil das halt einfach dann wieder so diese FOMO und diese Gier und ich will dabei sein befeuert und insbesondere ja dann, und diese Kursziele werden dann ja auch immer wilder, wenn Bitcoin dann wieder 50, 60, vielleicht 100% gemacht hat und allen geht's gut und alle sind super gelaunt und bullish für den Wert und dann kommt wieder irgendwie so ein Kursziel heraus und dann, ja, laufen da halt wieder irgendwie ein paar ins fallende Messer, nicht ins fallende Messer, also ins offene Messer meine ich.
Ja, also das, da bin ich mittlerweile ein bisschen härter, muss ich sagen. Also da einfach zu sagen, ja, dann ist die Börse, das passiert ja auch an der Börse. Wenn es dann zu schnell steigt und man ist ausgestiegen vorher, dann ist das völlig verrückt. In dem Moment aber, wo man gekauft hat, sagt man, ja, das ist ja, naja, ich meine, es ist ja Technologie und wir haben ja immer mehr Chip-Nachfrage. Also, dass die Leute sich hier, die Leute will ich nicht sagen, aber es gibt halt einfach Menschen, die ungern die Konsequenzen ihres eigenen Handelns gespiegelt bekommen, sagen wir es mal so. Und deswegen, ja, das ist, also ich finde überhaupt nicht, dass Cathie Woods, es steht ja unten der Disclaimer drin, ich finde überhaupt nicht, dass sie da eine Verantwortung hat anderen gegenüber, dass das eine volatile Anlageklasse ist, das dürfte wohl jeder mitbekommen haben in den letzten Jahren. Und von daher, ich habe die Analyse mir nochmal angesehen, da ist zum Teil das drin, was Sebastian besprochen hat, oder angesprochen hat. Also dass das, sagen wir mal, die, wenn das Regiment von Scott Bessent und Kevin Walsh beginnt und das hat begonnen und die Pläne so umgesetzt werden, wie sie dort drinstehen. Ich habe am Montag ein Video gemacht und ich habe es, weiß ich nicht, Enteignung und Repression und Zinskurvenkontrolle, alles mit rein. Nur so unwahrscheinlich ist das nicht. Es wird nur wieder nicht so ablaufen, dass alle das ganz offensichtlich sehen und die ganze Welt sich beschweren kann, sondern es passiert permanent. Und wenn du auf Asset Price Inflation schaust, dann hast du auch, können wir schon seit Jahren, gucken wir ja nicht auf 2 oder 3%. Allein der Euro hat seit 2020 20% an Kaufkraft verloren. 20% in diesem Zeitraum. Und er wird in den nächsten 5 oder 6 Jahren deutlich mehr verlieren, nehme ich an Kaufkraft, weil mir keine andere Reaktion vorstellt auf ein Schuldenumfeld, welche auch nie wieder zurückbezahlt werden können. Ja, ihr seid noch jung, vielleicht erlebt ihr das ja eines Tages, aber dass wir hier irgendwie einen ausgeglichenen Haushalt oder sowas sprechen, halte ich für völlig illusorisch. Und dementsprechend findet diese permanente Entwertung statt. Und ob es bis 2030 dann 750.000 sind, das ist natürlich recht viel. Ich darf nur daran erinnern, niemand hat 2013 geglaubt, dass Bitcoin 2 Jahre später 10.000% höher stehen würde. 2016, das ist gerade mal 10 Jahre her, stand Bitcoin bei $200. Niemand, wirklich niemand hat gesagt, die steigen jetzt auf $16.000. Und 2019 hat niemand gesagt, die steigen jetzt von 3.000 auf 50.000. Und das so könnte ich weitermachen. 2023, das ist noch nicht so lange her, da waren wir bei 13.000 und niemand hat gesagt, die stehen in 2 Jahren, also Bitcoin steht bei 120.000. Das heißt, wir sind auf eine gewisse Art und Weise auch gar nicht dazu fähig, uns diese exponentiellen Entwicklungen so vorzustellen. Und wenn ich da jetzt dran packe, sorry, dass wir 4 Jahre später vielleicht 10-mal so hoch stehen, ja, dann kann ich sagen, das ist ein blumiges Kursziel. Aber dass das jetzt völlig abwegig ist, das sehe ich auch nicht.
Würdest du aber, also eine Zwischenfrage, Timo, würdest du aber nicht sagen, Lars, dadurch, dass der Bitcoin ja deutlich erwachsener wurde, dass wir also institutionelles Geld drin haben, dass wir Terminkontrakte haben, einen Optionsmarkt haben, Market Maker haben, dass das nicht auch irgendwo verhindert, dass es vielleicht wieder so heftige Sprünge gibt wie vor 10 Jahren, als Bitcoin, sag ich mal, in einer Nischen-Community unterwegs war?
Ja, ich wünsche mir nicht das Umfeld in den nächsten 4 Jahren, dass dieses Kursziel realistisch wird. Weil das sorgt immer auch bei all denjenigen, die weder in Bitcoin noch in Gold noch in andere Sachwerte investieren können, für sehr viel Unzufriedenheit, weil das eine echte Verarmung ist gegenüber denjenigen, die sich halt schützen können. Und das wird, das führt zu noch mehr Spaltung. Also ich wünsche nicht, dass das passiert. Aber ausschließen würde ich es auch nicht. Und ich möchte mich vor allen Dingen für den Fall der Fälle, möchte ich ja investiert sein. Nicht nur in Bitcoin, auch in anderen Sachwerten. Aber ich gebe dir recht. Wenn alles einigermaßen normal läuft, was auch immer das heutzutage sein mag, dann sind meine persönlichen Kursziele auch niedriger. Und ich habe auch noch mit hinzugefügt den Gedanken bei uns in der Vorbereitung, das möchte ich auch noch sagen, die Liquidität steigt derzeit aber nicht die Geldmenge M2. Das heißt, diese Korrelation ist nicht tot. Sollte die Geldmenge M2 steigen und sollten wir dieses liquide Umfeld in den nächsten Jahren sehen, Bitcoin aber weiterhin eher underperformen, dann muss man auch ganz frech bei einer Anlageklasse, die eben noch nicht 1000 Jahre besteht, ganz frech fragen, ob möglicherweise ein beträchtlicher Teil der Anleger lieber andere Dinge kauft, um sein Kapital zu erhalten. Also Bitcoin muss dann schon auch liefern.
Ja, und ich glaube, selbiges gilt generell ja für alle Assets, aber auf jeden Fall auch für, ja, die Space-Aktien. Das ist unser nächstes Thema. So, also eine sehr elegante Überleitung. Aber wir haben ja hier die These drangehängt oder den Claim, aus diesen Aktien musst du raus. Sebastian, warum?
Es war eigentlich Lars' Thema, aber ich...
Oh, Entschuldigung.
Möchtest du pitchen, Lars?
Ja, ich einfach nur die... das ist ein zarter Hinweis darauf. SpaceX hat heute Morgen gesagt, das würde jetzt noch nicht als Enttäuschung werten, dass sie nicht mehr mindestens 2, sondern 1,8 Billionen Bewertung anstreben, wenn es denn losgeht im Juni. Ich meine, die Roadshow beginnt am 4. Juni und 11. oder 12. Juni ist dann der IPO.
12. Oder das ist IPO. Bisher geplant. 12. Bisher ist ja die Planung der 12.
So, und da Sie ja in Ihrem Prospekt von einem Addressable Market von 26 Billionen US-Dollar, also etwa das Bruttoinlandsprodukt der USA, sprechen, dürfte das auch leicht erreichbar sein. Aber in dem Fahrwasser, es geht mir gar nicht um SpaceX, der Börsengang wird, das wird schon so funktionieren. Dafür sorgt schon der recht geringe Free-Float. Aber die Aktien, die hier mitgeflogen sind, und eine Rocket Lab ist eine, die auch noch eine ganz gute Liquidität hatte. Wenn man sich den Chart mal anschauen mag, das ist passend zum Thema vielleicht, aber sie sind noch so weit davon entfernt, in diese Bewertung reinwachsen zu können. Ob es genauso läuft, die ganze Welt redet von diesem Buy the Rumor, Sell the News Moment. Also in dem Moment, wo SpaceX dann an die Börse geht, dann werden die alle abverkauft. Meist wird das Drehbuch dann doch ein bisschen anders geschrieben. Das kann vorher schon passieren. Vielleicht trägt es auch noch ein paar Tage oder Wochen länger. Und ich würde die auf gar keinen Fall shorten. Das ist vielleicht die noch wichtigere Aussage. Das heißt also, auf Rocket Lab wird es aufgrund der Market Cap auch Produkte geben, mit denen man auf fallende Kurse setzen kann. Das mache ich nicht. Wenn du mir jetzt sagst, Rocket Lab steht in 3 Wochen 50% höher, dann schaue ich mir den Chart an und sage, exponentiell kann absolut sein. Nur die Vorstellung, dass man solche Werte einfach mal langfristig im Portfolio lässt, weil man sagt, ja, korrigieren sie halt mal 20%, aber der Trend ist ja vorgegeben. Also ich glaube, dass all diese Werte, die hier mit die Decke gegangen sind, Korrekturen größer 50% machen werden in den nächsten 12 Monaten.
Aber warum gibt's dann bestimmte Sektoren, wo ihr zwei gerne mal sozusagen so ein Lotto los reinschmeißt, aber dann, warum gilt das nicht für den Weltraumsektor? Also Sebastian, korrigier mich, aber ich habe jetzt einfach mal für dich mitgesprochen, weil ich glaube, dass du jetzt auch nicht so space-affin bist, oder?
Nein, überhaupt nicht. Also ich habe ehrlich gesagt auch den Sektor gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Irgendwann ist dann alles explodiert, aber ich brauche ja auch immer einen fundamentalen Unterbau. Und ich verstehe, da ist jetzt ein Riesenhype rund um SpaceX, die übrigens, wurde jetzt angekündigt, wahrscheinlich danach Tesla übernehmen, damit Elon Musk hier eine 3-Billionen-Dollar Firma an der Börse hat. Also das ist das Nächste, was hier gebaut werden soll. Aber da ist ein Hype entstanden, wo ich sage, da ist für mich eine halbwegs vernünftige Bewertung nicht möglich. Das hat auch nichts mit Investieren zu tun oder mit einem taktischen Trading, wie jetzt vorhin beispielsweise bei Cybersecurity. Das ist einfach so Zocken und Jagd. Und das hat mich jetzt einfach nicht so angelockt. Ich muss auch sagen, ich bin jetzt nicht der Anleger, der sagt, ich gucke jetzt, was ausbricht, ich gehe da rein. So Positionen muss man ja auch sehr, sehr engmaschig überwachen. Also was Lars sagt, die können ja relativ schnell dann wieder sich halbieren. Dann muss ich rausgehen, dann wird vielleicht das Stop-Loss überrannt. Also das ist mir viel zu aufwendig und aktiv, dass ich sage, da muss ich jetzt ununterbrochen mitmischen. Also das ist auch nicht mein Stil.
Okay.
Ja, also weil man hätte früher kaufen müssen, ist die faire Antwort. Also die bei solchen Lotterielosen, bei Quantenstocks war ich ziemlich früh dabei, weil das ist auch immer die Wahrnehmung. Und bei diesen manche Dinge, vielleicht hätte der junge Lars da auch eher gesagt, ja, das kann gut sein. Aber wo ich sage, ja, nein, also die Leute werden keine Umsätze in einen Kurs reinprojizieren, die ja noch nicht mal absehbar sind, wann sie entstehen. Damit meine ich jetzt nicht die SpaceX-Umsätze, die kennen wir, die stehen ja in dem Prospekt drin. Aber bei den anderen, und muss ich an der Stelle sagen, ich scheue nur manchmal das, weil ich weiß natürlich auch, dass ich Ärger von den Lesern dann kriege, aber beim Lotterielos ist es eben Lotterielos. Deswegen kann ich das auch nicht den Lesern schicken und feiere mich auch bestimmt nicht dafür, wenn es dann gelingt. Aber eine Iridium Communications hatte ich eine kleine Position, weil ich dachte, wenn, dann zieht es ja wahrscheinlich alle mit. Und völlig verrückt, ich meine, die wachsen im Jahr, glaube ich, keine 10% und sind von Dezember 25, 16 Dollar jetzt auf 51 Dollar gestiegen. Also können nicht ganz mit der. Ich empfehle eindeutig nicht mehr, die zu kaufen. Ich nehme diese Fahnenstange zum Ausstieg dieser kleinen Lotterielos-Position, weil das einfach, die projizieren auch gar nicht, sagen auch gar nicht, ja, jetzt wird unser Wachstum 20% oder 30% betragen. Das dürfen sie natürlich auch nicht, wenn es nicht stimmt. Und darauf muss man dann einfach schauen. Und das ist nochmal der Nachteil gegenüber den Lotterielosen in den Quantenaktien. Keiner behauptet, dass die Geld verdienen. Es gibt nichts zu diskontieren aus der Zukunft, weil keine Ahnung, die einen sagen 2030, die anderen sagen 2035 wird damit Geld verdient. Aber bei den Aktien, da wird ja jetzt Geld verdient, nur eben lange nicht so viel, dass diese Bewertungen gerechtfertigt sind. Und weil wir hier so klar darüber sprechen, bitte auf den Disclaimer achten, dass hier ist nicht nur keine Empfehlung zu kaufen, es ist auch eine ganz klare Empfehlung, selber die Verkaufsentscheidungen zu treffen. Wir tun hier nur unsere Meinung kund.
Ich würde noch kurz anfügen, Lars, ich denke, du stimmst mir zu, sonst grätsch gerne rein. Wenn man so ein Lotterielos sich kauft als Aktie, ist ja in der Regel der Stop-Loss bei null. Das heißt, ich nehme das Ding, ich schreibe gedanklich die Investitionssumme ab, muss sagen, wenn das Geld weg ist, tut es mir nicht weh. Aber ich muss auch damit leben können, dass ich bei -70% dann beispielsweise bin und bleib dann entweder dabei oder ich lasse es halt einfach oder ich beende es vorzeitig. Aber normalerweise funktionieren diese Lotterielose ja nur, ich gehe rein, Stop-Loss null und lasse es einfach mal laufen und guck, was die Jahre so kommt und fische damit. Also das ist ja auch eine psychologische Sache für viele, die sagen, oh, ich bin 50% im Minus, da gehe ich lieber mal raus. Aber dann sollte man keinen Lotterielos kaufen.
Also es muss ein bisschen wehtun.
Entschuldigung, Timo. Mach du weiter. Bei mir ist nur Spökes.
Ach so. Ja, bei mir ist er auch nicht so weit davon entfernt.
Also, weil Novo, Novo Nordisk habe ich noch nie als Lotterielos gesehen.
Lotterielose zahlen keine Dividenden,
aus. Bei mir ist er, Herr Geißelmann, kein Lotterielos darf größer sein als die Lind-Aktie. So.
Das ist eine schöne Daumenregel. Sympathisch. Bodenständig.
Nein, Lotterielos muss sein wie so ein Gummiband, was du loslässt und was so ein bisschen, früher hat man gesagt, piert. Alter, das piert ganz gut. Und kennt man vielleicht auch nur in Norddeutschland. Piert. Und
ja, ich glaube, das kennt man wirklich nur in Norddeutschland.
Wenn man nichts spürt, so wie Sebastian gesagt hat, dann kann man es natürlich auch bleiben lassen. Dann kann man auch direkt auf die Pferderennbahn. Also es sind, aber meine Güte, das darf ein jeder selber natürlich entscheiden Wir haben drüber gesprochen, für Jeff Bezos war die, ich glaube, 40 Millionen Investitionen in so eine Quantenaktie, also in D-Wave, glaube ich. Für ihn war das halt auch ein Lotterielos. Ich bin mir sicher, dass er nicht täglich drauf schaut, wo die Aktie gerade steht. Und da hat jeder seine eigene Größenordnung. Das muss man auch nicht machen. Das ist der Teil der Geldanlage, wo ich jetzt nicht in die Schulen gehen würde und sage, liebe Jugendliche, beschäftigt euch damit, kauft regelmäßig Lotterielose. Das ist eindeutig der kann man machen zum Spaßteil.
Komm, dann reden wir jetzt auch direkt über Quantenaktien, weil wir waren jetzt indirekt ja sowieso schon die ganze Zeit dabei. Also bedeutet, Magnus, wir werden gleich noch die Siemens einordnen. Das kommt gleich, versprochen. Aber hey, also Quantenaktien, da hat sich nämlich in dieser Woche was ergeben, was sehr, sehr interessant ist. Also auch ein sehr starkes Signal der US-Regierung, dass sie Quantencomputer offenbar wirklich als eine potenzielle Schlüsseltechnologie in der Zukunft betrachten. Also zumindest gibt's jetzt, also stelle ich die These jetzt einfach erstmal in den Raum, denn sie wollen ja Hersteller fördern und haben da jetzt was beschlossen. Sebastian?
Ja, sie haben ein Paket bzw. einen Fördertopf beschlossen von $2 Milliarden. 1 Milliarde geht an Intel für entsprechende Quantencomputing-Projekte. Und dann so etwa 100 Millionen gehen an D-Wave, dann gehen 100 Millionen an Rigetti und verschiedene andere. Und da ist natürlich die Frage, das hat natürlich im Quantenaktiensektor wieder für Bewegung gesorgt, ist das jetzt etwas oder ist das der Durchbruch und ist das der große Ritterschlag für die Branche? Ich muss sagen, ich finde das weitsichtig, dass die US-Regierung sowas fördert. Sie haben jetzt auch vor kurzem einen neuen Topf gestartet für Drohnenaktien, also auch da gab es Bewegung in den USA. Aber man muss auch sagen, bei Quantencomputern 2 Milliarden ist jetzt auch nicht die Megasumme, die jetzt bei einem Wert wie D-Wave Quantum, die sind 8-9 Milliarden schwer, sind jetzt auch 100 Millionen natürlich nicht der große Unterschied da drin. Also von daher, das ist auch ein Sektor, der extrem spekulativ ist, vor allem weil viele sogar mehr verlieren, als sie Umsatz machen momentan. Also das sind sehr, sehr hohe Bewertungen für gigantische Verluste.
Eine D-Wave hat dann ja trotzdem mal schön um 30% sogar an einem Tag dann reagiert. Also das wird schon gut aufgenommen. Also ist das jetzt wirklich so der große Game Changer, dieses 2-Milliarden-Paket, was da geschnürt wurde?
Also es ist es ist mehr als nur Symbolik, aber es sind ja auch Anteile, die der Staat dann übernimmt. Und wenn der Staat mit an Bord ist, dann ist das für andere Investoren eben ein Zeichen, okay, das ist eine relevante Schlüsseltechnologie, die wird gefördert. Hier könnte gegebenenfalls, wenn sich die Ereignisse beschleunigen, hier könnte auch noch mehr kommen. Und das ist, wir kritisieren und meines Erachtens zu Recht, permanent die US-Administration. Aber das ist ein Weg, den ich mir auch in Europa und auch in Deutschland mehr vorstellen würde. Denn ganz häufig geht es bei Investitionen ja nicht darum, die gesamten Investitionen oder Subventionen zu tragen, sondern potenziellen Investoren zu signalisieren, wir sind hier mit an Bord, für uns ist das strategisch relevant. Und das passiert viel zu wenig. Das gibt es im kleinen Bereich mal bei diesen Bürgerwindparks, sowas, ja, dass du dich in der Gemeinde dran beteiligen kannst und so weiter. Das hätte aber, glaube ich, viel, viel mehr Potenzial. Das muss natürlich in einem Bereich sein, bei dem du dann auch denkst, ja, sowas ist auch in Deutschland tatsächlich förderungswürdig und da könnte auch eine Technologie entstehen. Aber da müsste man viel mehr machen. Und deine Frage, ja, das ist relevant. Das heißt natürlich nicht, dass diese Aktien jetzt durchgehend steigen. Auch da wird die Frage insbesondere in Risk-Off-Phasen gestellt. Wie verdient wann wer Geld? Und das ist völlig offen. Völlig offen. Wenn man da irgendwie mit an Bord sein will, auf eine sichere Art und Weise, dann bleiben eigentlich nur IBM oder vielleicht besser noch Alphabet. Nur bei denen ist natürlich der Quantenhebel super klein. Wenn sie dann irgendwann, ich glaube BCG hat gesagt, also Boston Consulting Group, also andersrum BGC, nee, hatte ich schon recht, BCG, so, haben gesagt 2035, wenn der Quantencomputer läuft, ein Markt von 850 bis 900 Milliarden US-Dollar nur an Umsätzen, momentan sind es halt keine. Und das ist, ja, das ist der Status quo.
Und die Frage ist halt, wer macht denn keine Umsätze mehr? Das ist dann die große Frage.
Ja, absolut.
Wenn die Technologie kommt. Ja, ja.
Ja, und wenn bis dahin haben wir ja wahrscheinlich AGI erreicht. Ich weiß gar nicht, ob ich das möchte. Also wenn, was ich so lese von Ray Kurzweil und so weiter, ich kann mir immer, sage ich ja auch, mir fällt es ja auch schwer, solche Gedanken, die ja, wenn du so willst, auf so einer Metaebene stattfinden, das ist gar nicht so einfach. Da muss man sich ja auch am besten was einwerfen, um da dann noch wirklich ein Konstrukt aufbauen zu können. Oder man trinkt halt eine Williams-Christbirne oder was auch immer man braucht als bewusstseinserweiternde Stimulanz. Nur AGI in Verbindung mit Quantencomputer, da denke ich auch manchmal, oh ja, wir brauchen halt auch ein bisschen Glück, damit das alles gut geht. Aber am Ende hättet ja noch immer Jyoti Yange.
Ja, wir können ja mal gemeinsam so eine Ayahuasca-Folge hier aufnehmen. Oder? Wie heißt das?
Ist das Pilze oder an Frösche lecken?
Sebastian, was
ich
ist
das? Ich glaube, es ist eine Pilzmischung.
Ayahuasca
meinst du?
Ayahuasca.
Ja, aber muss man, gibt man doch praktisch jeden Inhalt, der Darm aufnehmen kann, gibt man doch erstmal von sich. Übertragen wir den Teil denn auch schon live?
Bei Timo, ich guck zu.
Ja, ihr übt ja am Wochenende immer schon.
Aber für mich, wir können ja in dem Fall einfach die Kamera ausmachen und nur den Ton laufen lassen.
Oh, jetzt wird's eklig.
Ja.
Okay. Also zurück zum Thema. Quantencomputing. Übrigens, Honeywell spaltet in der nächsten Woche auch eine Sparte ab. Da gibt's einen Börsengang von deren Quantencomputertochter. Also das dürfte mit Sicherheit...
Gutes Timing.
Also, ja, gutes Timing, wollte ich gerade sagen. Dürfte mit Sicherheit auch dafür sorgen, dass... Ja, aber wie du sagst, Lars, Risk-Off... Und dann sind die halt alle, das sind diese super High-Risk-Werte. Also da muss wirklich schon die Stimmung auch entsprechend sein. Und ja, wenn das nicht mehr gegeben ist, dann sind die halt alle 50-70% tiefer. Und dann kann man ja immer noch mal überlegen. Also man muss ja nicht sofort überall, ne?
Also ich kann nur sagen, ich habe meinen, kann ich ja ganz transparent sagen, ich habe meinen Lesern bei der ersten Quantenaktienwelle genau das gesagt. Das ist mir zu riskant, um hier zu sagen, ich kaufe jetzt hier eine Aktie mit Null. Wenn Sie das wollen, dann machen Sie das eben wie Jeff Bezos. Leg dir was rein, mit dem du kannst verschmerzen, wenn da nichts passiert oder wenn es mal -50% ist. Und dann kommt meine konservative Seele auch noch durch. Ich habe dann bei dem ersten Run die Hälfte rausgenommen. Und dann war es eben wirklich bei knapp über 100%. Und dann ist es eben ein echtes Lotterielos. Weil dann habe ich nichts mehr dafür bezahlt. Und der Rest bleibt dann da liegen. Da muss man natürlich ein bisschen widerstehen, das nochmal und nochmal und nochmal zu machen, wenn die Aktie so gut läuft, weil ansonsten bleibt nicht mehr viel übrig. Aber ja, ist dann ja Free Money und das kann dann ja weiterlaufen. Und so muss man das betrachten. Und einem sollte auch klar sein, dass man mit so einem Ansatz nicht 10 von 10 Pferden ins Ziel bringt, sondern sich freut, wenn das in zwei oder drei Fällen dann mal klappt und man hat da eben einen Ten-Bagger oder einen Five-Bagger oder whatever.
Gut, dann machen wir jetzt noch das letzte Thema und zwar switchen wir rüber zu Siemens. Hörerfrage von Magnus. Siemens, der nach Marktkapitalisierung mittlerweile wirklich deutlich größte DAX-Wert, 244 Milliarden bringen die gerade auf die Waage, haben also SAP jetzt zuletzt richtig die Rücklichter gezeigt und die sind sehr, sehr gut aufgestellt, haben in dieser Woche aber auch nochmal ein großes Umbauprogramm bekannt gegeben. Und Sebastian, du bist unser Mann für den Kontext.
Gerne. Also es kam ja in die Medien, weil Siemens gesagt hat, wir bauen um. Wir wollen ja, oder Siemens hat ja schon lange diese Losung, diese One-Tech-Company zu werden, was für so einen schwerfälligen DAX-Koloss wie Siemens ein ambitioniertes Ziel ist. Und dabei kam ja heraus, dass man als eine Strategie jetzt die klassischen Titel abschafft. Also es soll weniger Chefs geben, die Leute werden aber nicht entlassen. Die kriegen vielleicht andere Aufgabenbereiche, die werden das gleiche Gehalt bekommen oder vielleicht ein bisschen mehr durch Beförderungen. Aber man hat gesagt, es gibt jetzt weniger Chief of und weniger Head of und man bündelt das. Und das war jetzt wahrscheinlich auch so der Hintergrund. Ist dieser Umbau wirklich sinnvoll? Ist das nachhaltig? Wird das Siemens jetzt auch wieder zu einem, ja, Top-Performer? Ich meine, sie profitieren ja aktuell vom KI-Hype und KI-Boom, muss man auch sagen. Aber in meinen Augen, ich finde jetzt die Bewertung und auch die Dividendenrendite, wenn ich mir jetzt mal Siemens so anschaue, nicht so attraktiv, dass ich sagen würde, zieht mich an. Und wenn es bei KI mal ein bisschen die Luft rausgeht, kann ich mir auch vorstellen, dass Siemens wieder in so eine Art Schwerfälligkeit schnell zurückfällt.
Ehrlich? Mhm. Aber sie, also was sie ja, den Kontext muss man vielleicht auch noch mitliefern, dass sie halt in den 10er Jahren die Strategie hatten, da waren sie ja wirklich ein sehr großer Koloss. Und sie haben sich ja, ich glaube, Joe Keser hat das immer so genannt, also wir belassen einen Tanker, also quasi das Hauptschiff, und haben dann so agile Schnellboote, so Pure Plays drumherum. Und dann haben sie ja Siemens Healthineers, Gamesa und Siemens Energy, quasi, das waren ja alles Spin-offs von Siemens. Und haben die an die Börse gebracht. Und jetzt ist vielleicht noch gut zu wissen, also diese One-Tech-Company, diese Strategie, was ist denn das eigentlich? Was soll das werden?
Ja, man will halt Siemens vom klassischen Industriekonzern in Tech bringen. Und Tech hat natürlich bessere Bewertungen und höhere Bewertungen. Schafft natürlich einen ganz anderen Wert. Und was du gesagt hast, ist ja das alte Financial Engineering, das Siemens erstmal aufgekauft hat und dann wieder abgespalten und hat die verschiedenen Töchter an die Börse gebracht. Vielleicht ist das auch, die haben gute Bereiche, aber vielleicht ist es sinnvoll für die Zukunft, da wieder ein paar Sachen abzuspalten, als zu versuchen, dieses Monster umzubauen. Also ich stelle mir das sehr schwierig vor.
Mhm. Lars, du zu Siemens?
Ja, ich habe mir hat die eigentlich die Vorstellung ganz gut gefallen, aber ich habe ähnlich wenig Fantasie wie Sebastian, dass du diese ganzen Teile so gut unter einem Dach unterbringen kannst. Also wenn man so will, ist es ein interessanter antizyklischer Gedanke, weil an anderen Stellen immer genau das Gegenteil derzeit passiert. Also es wird abgespalten, Spezialisierung und so weiter. Vielleicht entsteht ja daraus auch eine Kraft, die sich so derzeit noch nicht entfaltet. Ich glaube, es kommt auch ein bisschen darauf an, wie man den Standort sieht. Zum einen den Standort China. Man darf nicht vergessen, dass das ein doch recht beträchtlicher Umsatzanteil der Bilanz von Siemens ausmacht. Und das ist sicherlich derzeit eher ein Malus. Und auf der anderen Seite aber auch der Standort Deutschland. Also wenn Deutschland ernsthaft, und momentan fehlt mir die Ernsthaftigkeit in der Absicht, mehr in Stromnetze investiert, in Digitalisierung, in die Bahn, in Gebäudeautomatisierung, Industrieeffizienz, in Rechenzentren und. Das ist all das, was letztlich in den Aufgabenbereichen von Siemens sich widerspiegelt, dann sitzen sie an absolut relevanten Stellen der Wertschöpfungskette, um es so akademisch mal zu formulieren. Und dann möchtest du in Siemens investiert sein. Es sind aber auch ziemlich viele Wenns in diesem Satz drin gewesen, das gebe ich zu.
Aber trotzdem muss man konstatieren, also von Ende März bis heute, von unter 200 Euro kommt, ich glaube 197 war das Tief, auf 270 einfach mal hoch zu marschieren, das ist schon stark. Also da der Chart sieht schon sehr, sehr gut aus. Also
ja, fairerweise, welcher Chart zum 30. März bis heute, da gibt's nicht mehr so viele, die nicht gestiegen sind. Das war halt auch der schwierigste Punkt für alle anderen Werte. Also nicht, dass das nichts wäre für so einen Tanker, nur das war eben auch der eine wirklich schwarze Nacht. Und dann einen Tag später sind die Kurse V-förmig gestiegen. Also Siemens ist so viel gestiegen wie der Nasdaq 100 ungefähr, ne? Prozentual kommt das hin. Ja.
Ja, und wer hätte das schon gedacht? Siemens, ja. Nasdaq 100, also ja klar, das ist jetzt... Also,
ist nichts, das stimmt.
Das ist nicht nichts, aber klar, die Langstrecke macht dann letztendlich ja die Musik und auch den Unterschied, muss man auch ganz klar sagen.
Ja, und der Boom natürlich bei Rechenzentren spielt ja hier positiv auch bei einer Siemens noch mit rein. Also wir sehen ja, wie der KI-Boom sich verbreitet von den Hyperscalern und dann geht das zu den Neoclouds und dann geht es jetzt zu allen, die Infrastruktur liefern können und bauen können. Also das ist auch ein Faktor, der bei Siemens mit reinspielt. Aber wenn KI nicht mehr so das Thema ist oder sich wieder konzentriert auf die Spitze, dann ist bei Siemens auf jeden Fall ein Treiber weg. Und dann sind wir wieder bei dem DAX-Konzern, der seine eigenen Probleme hat und eine Bewertung, die ich jetzt nicht interessant momentan finde.
Mhm. Okay.
Und vielleicht noch ein, es gibt auch immer einen Vergleich. Ich möchte gar keinen, das ist keine Promotion für den Stock, für die Aktie, aber wir haben ja hier unsere Lieblingsaktien neulich mitgebracht. Und ich habe gesagt, dass in der Investor AB, in der schwedischen Beteiligungsgesellschaft, eine recht große Position von ABB drin ist. Und die kann man zumindest teilweise durchaus miteinander vergleichen. Und eine ABB, ohne dass der Schweizer Aktienmarkt jetzt deutlich outperformt hätte, ist viel besser gelaufen in den letzten 2 Jahren als eine Siemens. Und das ist ja auch zumindest mal hat es eine gewisse Signalwirkung.
Okay, und an dieser Stelle liebe Grüße an dich, Magnus. Ich glaube, der Take ist klar geworden. Und damit verabschieden wir uns. Wir haben jetzt doch ein bisschen länger als 50 Minuten gemacht. Aber wir ziehen das jetzt hier nicht künstlich in die Länge. Lars, Sebastian, vielen, vielen Dank für eure Analyse, eure Einschätzung. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für eure Aufmerksamkeit. Wir freuen uns auf sachliches, höfliches, konstruktives Feedback in den Kommentaren. Und natürlich über 5-Sterne-Bewertungen und Abonnements unseres YouTube-Kanals, ganz wichtig. Und damit wünschen wir euch alles Gute. Bis zur nächsten Woche.
Bis dann. Danke euch. Danke allen fürs Zuhören.
Schönes Wochenende und ich gehe jetzt Frösche suchen.
Frösche lecken.